Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Heute mit diesen Stationen. Zürich macht für einmal Basel etwas nach und diskutiert Deutsch für Dreijährige. Aarau schlägt Alarm, weil das Kantonsspital 500'000 Franken pro Jahr verliert wegen Diebstahl. Immensee hat einen neuen Shootingstar. Nein, kein Jodler, kein Schwinger, sondern einen mit Händchen und Tagen. Ein echter Fechter. Regional Diagonal, am Mikrofon Michel Scheidecko. Integration läuft über die Sprache. In der Schweiz, wo die Kinder im europäischen Vergleich sehr spät in den Kindergarten kommen, ist es manchmal eben schon viel zu spät. Wenigstens für die Kinder, die daheim kein Wort Deutsch reden. Darum will das Zürcher Stadtparlament eine sogenannte sprachliche Frühförderung prüfen und hat der Regierung einen entsprechenden Auftrag gegeben. Die Debatten im Zürcher Stadtparlament vor diesem Entscheid ist aber lang und vor allem heftig gewesen.
Zwischen 0 und 4 lernt einfach ein Mensch am meisten. Und dort braucht es eben ein Obligatorium, dass man die in einen Stand versetzt, dass die Kindergarten tauglich werden.
Es geht hier um den Vorschulbereich, also die Schulpflicht absetzen auf 3-Jährige. Und das muss ich sagen, also das müssen wir schon noch mal diskutieren, ob wir das dann wirklich wollen und ob das auch wirklich gut ist.
Wenn ein Kind 3-Jährig ist, dann nachher nimmt der Staat den Eltern die Kinder weg am Morgen. Und dann nachher kommen sie in so eine staatliche Institution. Zum Abend kann man es wieder abholen. Mit 3, oder? Die Leute Kinder wegnehmen.
Das Erziehungsdepartement von Basel hat das eigentlich schon aufgelesen. Wir Zürcher sollten uns eigentlich nicht genieren, euch mal etwas von den Basler zu übernehmen. Euch, wenn nicht alles gut ist, was da vom Rhein oben runterkommt in die Stadt Zürich.
Keine Ahnung, auf was der Zürcher mit Walliser Wurzeln hier anspielt. Fakt ist, das Basler Stadtparlament hat schon vor einem Jahr die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, die es möglich machen, dass Kinder mit zu wenig Deutschkenntnis mit 3 Jahren zur Sprachförderung in eine Spielgruppe oder ein Tagesheim gehen. Beat Giger.
Kaum muss der Windeln schon die Schulbank drucken. Die Basler Regierung vor 2,5 Jahren mit ihrem Projekt für eine Sprachförderung bei den Kleinsten an die Öffentlichkeit ist, hat das schweizweit für Furore gesorgt. Aber was im ersten Moment viele Leute schockiert hat, ist nur halb so wild. Einmal zumindest in Basel. Hier genießt die Idee nämlich breite Unterstützung. Als Parlament vor einem Jahr grünes Licht dazu gegeben hat, sind nur wenige Volksvertreter dagegen gewesen. Die meisten haben gefunden, also es Sinn mache, den Kindern, die sprachliche Defizite haben, möglichst früh unter die Arme zu greifen. Denn sonst würden sie später ein Leben lang darunter leiden und der Staat würde automatisch zur Reparaturwerkstatt. Entscheiden darüber, wer zum Frühdeutsch aufgeboten wird, die Behörden, und zwar mit Fragebögen, die die Eltern per Post heimbekommen. Damit sie die dann auch ausfüllen können, wird alles in die verschiedensten Sprachen übersetzt. Der Besuch von einem Tagesheim oder einer Gruppe, wo man die Sprache auf spielerische Art und Weise an 2 Nachmittagen pro Woche lehrt, ist dann aber obligatorisch. Denn nur so erreiche ich mir auch wirklich alle Kinder, die es nötig haben, heisst es beim Basler Erziehungsdepartement. Noch ist das Obligatorium nicht in Kraft. Denn um das System so richtig aufzufahren, braucht es sicher noch gut 2 Jahre Zeit. In Basel rechnet man dann etwa mit 500 Kindern, die neu zusätzlich schon vor dem Kinski in die Bildungslaufbahn starten. Schon jetzt ist aber klar, an Geld soll es sicher nicht liegen, ob ein Kind gefördert wird oder nicht. Den Eltern, die es sich finanziell nicht leisten können, ein Tagesheim oder eine Spielgruppe zu zahlen, die kriegen einen Zustopf vom Kanton. Übrigens, genieren muss man sich an der Limmat wirklich nicht, wenn man das Programm kopiert. Ein von den geistigen Vätern von der Frühförderung ist nämlich der Thomas Kessler. Der heutige Oberst Basler Stadtentwickler ist ursprünglich selber aus Zürich.
Es gibt Leute, die können im Ritz in Paris absteigen und nehmen nach 3 Tagen im Luxushotel auch noch gerade den Badmantel mit. Andere leisten sich das Essen in einem schicken Restaurant und packen dort, wo es noch gibt, den Aschenbecher ein. Eine Teetasse von der Singapore Airlines ist natürlich auch nicht zu verachten. Aber dass im Kantonsspital Aarau pro Jahr Sachen im Wert von 500'000 Franken gestohlen werden, ist doch eher erstaunlich. Was um alles in der Welt klaut man in einem Spital? Zum Beispiel WC-Papier. Alex Moser.
Als WC-Rollendieb hat man in einem Kantonsspital wie in Aarau leichtes Spiel. Ein Haufen Gebäude, alle haben diverse Eingänge, unbewacht. Wir gehen ins Hauptgebäude, dort hat es diverse WC und einen kleinen Turm Papierrollen. 2-3 Taschen gepackt, Niemand merkt es und weg. Jetzt geht es weiter in die Cafeteria. Und es hat viele Leute. Ein bisschen Nervosität ist da. Aber es schaut niemand richtig her. Da kann man diskret ein Löffel in den Jackentaschen verschwinden lassen. Und wenn es jemand merkt, dann ist es halt ein Versehen gewesen. Außerdem ist doch so ein Löffel, eine WC-Papierrolle oder ein Bettwäsche nichts Schlimmes. Eine Bagatelle, könnte man sagen, oder? Der Chef-Einkäufer vom Kantonsspital Aarau, der Reto Bucher, sieht das anders. Für 500'000 Franken im Jahr kommen wir einfach weg.
Wir haben im 2006 gemerkt, über 6'000 Kaffeelöffel haben wir müssen einschiessen. Also die sind irgendwo, das ist auch für uns wirklich eine erstaunliche Zahl, WC-Papier geht weg. Also der Verbrauch ist wirklich auch gestiegen, wo wir ein besseres WC-Papier haben können bei uns auf der WC zur Verfügung stellen. Auch dort ist der Verbrauch merklich ein bisschen gestiegen. Handtücher gehen weg. Frottierwäsche auf der Patientenseite.
Aber eben eine ganze Bettwäsche. In der Privatpatientenabteilung ist der halbe Bestand der Luxusbettwäsche in einem halben Jahr weggekommen. Ein Schaden von 100'000 Franken. Aber auch unter den Angestellten gibt es Langfinger, die nicht gerade attraktive Dienstkleider zum Beispiel. Da sind alle Jahr tausende T-Shirts weggekommen, bis der Reto Bucher eine Informationskampagne gemacht hat.
Wir haben über so eine Vermisst-Kampagne dann einfach die Leute sensibilisiert, dass wir sagen, hey, es kommt wirklich sehr viel weg und die Dienstkleider möchten wir gerne in unserem KSA behalten. Und ganz erstaunlich mit dieser Sensibilisierung haben wir es geschafft, dass die Dienstkleider heute nicht merklich wegkommen. Also wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Kampagne im Jahr fürs KSA rund wieder 150'000 Franken können sparen.
Aber trotzdem wird munter anders weiter zusammengestohlen. Die Kontrolle ist fast unmöglich. Pro Tag gehen 4'000 bis 5'000 Besucher, Patienten und Angestellte ein und aus. 10 Sicherheitsangestellte sorgen für Ruhe und Ordnung. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, sagt der Reto Bucher. Er sieht keine Chance, dass er die kleinen Diebstähle im Kantonsspital Aarau reduzieren kann.
Nein, ganz ehrlich, nein. Ich wüsste kein Mittel dagegen. Nein, das sind wirklich, das gehört mir überall, das gehört mir in den Hotels. Das ist einfach, manchmal ist es auch wie ein Game für die Leute, wo sie einfach das cool finden, wenn sie jetzt hier etwas mitlaufen können. Und wenn es noch angeschrieben wäre, wäre es wahrscheinlich noch der grössere Reiz. Hat man seinerzeit auch gehört von der Fluggesellschaft, hey, ich habe ein Swissair-Löffel, hast du gesehen, oder? Und das, nein, ich denke, da werden wir nicht viel dagegen machen können.
Und darum gibt es auch in Zukunft Leute, die unauffällige Eins von den vielen WC vom Kantonsspital Aarau reinschleichen und ein paar Rollen WC-Papier einpacken. Gratis und immerhin in Recycling-Qualität.
Sie sehen nicht wirklich schön aus. Eher wie Ungetüm aus einem Science-Fiction-Film. Und für die Zukunft sind sie auch gedacht, die 8 neuen Windturbinen, die seit dieser Woche auf der Berner Jurahöhe zusammen mit 8 anderen Windrädern Strom für insgesamt 12'000 Haushalte produzieren. Aber eben, was da so majestätisch rotiert, kann ihm auch ziemlich auf den Geist gehen. Sogar, wenn man eigentlich für die Windenergie wäre. Toni Koller.
Wuh, macht Anneliese Worsche, zum beschreiben, dass eine so eine elegante Windturbine auch akustische Nebenwirkungen hat. Anneliese Worsche ist Gemeindepräsidentin von einer der Gemeinden, die den Windpark beherbergen. Und sie hat da absolut nichts dagegen. Weil schliesslich hat die BKW hier auf den abgelegenen Jura-Kreten viel Geld investiert. Und dank dem Einfluss der Landschaftsschützer stehen die Turbinen wenigstens einigermassen harmonisch in der Gegend. Aber man müsse dann schon wissen, wenn es genug sei mit den bis zu 140 Meter hohen Propellertürmen.
C'est une agression au paysage. Ich meine, die Limiten müssen unbedingt respektiert sein, von 300 bis 500 Meter von einem Haus. Sonst geht das nicht.
Die Abstände zu bewohnten Häusern sind im Fall von diesem Windpark eingehalten. Aber mit der sogenannten kostendeckenden Einspeisevergütung, also mit der Finanzhilfe für Windkraftwerke, wollen noch viele Unternehmen mehr so Turbinen auf die Jurahöhen stellen. Und diese Pläne kommen bei der lokalen Bevölkerung aber nicht mehr so gut an, sagt Martin Pfisterer von der BKW.
Subventionierung hat im Negativen dazu geführt, dass viel zu viele Projekte gekommen sind. Einfach mit einem Tausendernötchen durchs Land laufen und da kommen und das Vertrag unterschreiben, das ist schwierig. Und darum ist es verständlich, dass im Jurabogen jetzt eine riesige Skepsis ist, zum Teil eine Ablehnung gegenüber der Windenergie. Darum hat jetzt der Wind stark gekehrt im Jura.
Der Wind hat gekehrt, auch wenn er hier so günstig blaset wie fast nie und der Appetit nach ihm fast unersättlich ist. Wenn man nämlich zum Beispiel nur ein Atomkraftwerk Mühleberg mit Windenergie ersetzen will, braucht es dazu mehr als 700 Turbinen. Nein, merci, nicht bei uns, sagt Annelies Wosche. Weil eben...
Die Nacht, müssen Sie ja auch sehen, da ist es ganz ruhig. Da bleibt noch der Lärm vom Wind. Da tut es das...
Mal abgesehen von diesem Geräuscheffekt auf die Anwohner, bedeuten die gigantischen Propeller natürlich auch einen Eingriff in die Landschaft. Bisschen ist so ästhetisch und fast selbstverständlich erscheinen wie eine schöne alte Staumauer in den Alpen, geht selber noch lang.
Und das mit der Ästhetik ist ja eh schwierig, weil wer hat denn in dieser Folge schon Definitionsmacht? Aber das, was der Max Heinzer macht, ist durchaus etwas fürs Auge. Der 23-jährige Schweizer fechtet. Und zwar nicht irgendwie, sondern als Zehnter auf der Top 10 Weltrangliste. Und er ist mit Abstand weltweit der jüngste von den Musketieren, der so weit vorne mitmischelt. Andrea Keller mit einem Porträt von diesem jungen Fechter.
Dunkle, fast schwarze, kurze Haare, dunkle Augen und ein klar geschnittenes Gesicht. Der lange, silbrige Degen lässig in der rechten Hand, wie zu einem Art Ritterschlag auf die linke Schulter gelegt. Wenn man den Max Heinzer so sieht, denkt man automatisch an die drei Musketiere und gefährliche Duell. Die Adelheid winkt aber ab.
Das Fechten früher, es ist halt wirklich noch viel anders. Und das, was man im Fernsehen sieht, das ist auch alles ein bisschen, ja, halt Theaterfechten im richtigen Leben, wären die schon viel länger abgestochen, muss ich sagen.
Seine Leidenschaft, Sportfechten, sind ein ganz anderes Kaliber.
Die Geschwindigkeit, Technik, Bewegungen, schnelle Bewegungen, den Gegner lesen, Fehler ausnutzen, taktisch vorgehen, ist eigentlich alles.
Alles und zwar in jeder freien Minute und das schon fast seit jeher. Mit 5 ist er das erste Mal in Fechtclub gegangen, zu Küsnacht am Rigi.
Ich war wirklich von der ersten Sekunde von diesem Fechtvirus gepackt.
Und ist seither nicht mehr davon losgekommen. In den letzten Jahren hat er neben dem Studium 30 Stunden pro Woche trainiert und auch mit den Konsequenzen von gegnerischen Treffern gelernt zu leben.
Weh, es tut sicher ab und zu ein bisschen weh, aber... Ja, man ist dann so unter einem Adrenalinkick eigentlich während dem Fecht oder im Wettkampf. Das spürt man eigentlich erst später, dass man getroffen worden ist, dass man einen blauen Fleck am Bein oder am Arm hat oder wie auch immer.
Schritt für Schritt hat er sich aufgeschafft, ist bei den Junioren U21 der Weltbeste gewesen, ist jetzt bei den Erwachsenen der Zehntbeste und hat dank diesen guten Resultaten das nötige Selbstvertrauen.
Also ja, jetzt bin ich schon überzeugt, dass ich dort gehöre oder dass ich berechtigt in den Top 10 bin.
Und dass er noch weiter kommen kann. Der Max Heinzer träumt von einer Medaille an den Olympischen Spielen 2012 zu London, pausiert dafür an der Uni und wird Profifechter.
Für so eine Olympia-Qualifikation möchte ich wirklich alles versuchen, dass es klappt und nicht mir später irgendwie noch etwas vorzuwerfen, dass ich nicht wirklich alles geben konnte.
Weil eine Olympiamedaille im Fechtsport eben alles ist, besonders in der Schweiz, wo Fechten eine absolute Randsportart ist.
Der Marcel Fischer ist 2004 Olympiasieger geworden im Fechten für die Schweiz. Und das weiss eigentlich fast jeder Schweizer noch. In all 4 Jahren hat man mal die Chance, sich wirklich ins Rampenlicht zum Schweizer Sport zu stellen.
Und wenn der Max Heinzer tatsächlich so schön ist, wie ihn Andrea Keller am Anfang beschrieben hat, wird er sicher eine Zeit lang in diesem Rampenlicht stehen. Regionaldiagonal, das ist die Sendung, wo man von skurrilen Sammelwüten bis zu seltenen Sportarten alles findet, was die Schweiz bewegt. Redaktion Roman Portmann, Moderation Michel Scheidegger. Die Sendung können Sie noch einmal hören unter trs.ch oder aber morgen oben am 4:15 auf der TRS Musikwelle. Neu von uns hören Sie heute in einer Woche wieder 3:30 auf TRS 1.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.